Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen.
Von Luftschlössern, die zerbrochen sind, von Träumen, die Träume blieben, von denen, die vor Scherben stehen und wieder neu beginnen gehen. Ein Lied durch meinen Sinn. Von dir, der du in deine Zeilen dein Herzblut schreibst, armer Poet.
Sie trainierten für Olympia, büffelten für das Abitur und fieberten dem anschließenden Ball entgegen. Sie planten den beruflichen Neuanfang oder die Weltumsegelung. Sie freuten sich auf die Traumhochzeit in der Karibik oder den vielleicht letzten großen Urlaub ihres Lebens. In diesem Frühjahr 2020 sind die Pläne vieler Menschen von der Corona-Pandemie durchkreuzt worden und Luftschlösser zerbrochen. Wie gehen die Betroffenen mit den geplatzten Träumen um? Genau darum geht es heute in der Lebenszeit. Wie viel Vorbereitung und Vorfreude steckte darin? Wie viel Enttäuschung, Traurigkeit, Wut oder Verzweiflung brechen sich nun Bahn? Und wie arrangieren sich Menschen mit der neuen Situation, mit der Unplanbarkeit des Lebens? Wir diskutieren heute mit Menschen, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgt haben, die sie zumindest vorerst nicht erreichen können, die sie aufschieben, ändern oder aufgeben müssen. Dabei sind wir auch gespannt auf Ihre persönlichen Erfahrungen. Mussten oder müssen Sie durch die Beschränkungen in der Corona-Krise auch Träume kurz vor der Verwirklichung vertagen oder ganz begraben? Wie gehen Sie damit um? Wer oder was hilft Ihnen dabei? Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Am Telefon begrüße ich nun als erstes einen Weltklasse-Athleten aus Jena, nämlich Thomas Röhler. Guten Morgen, Herr Röhler.
Guten Morgen.
Herr Röhler, Sie wurden bei den letzten Olympischen Spielen 2016 in Rio Sieger im Speerwurf, 2018 Europameister und wollten nun bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wieder teilnehmen, die ja nun verschoben sind. Sie haben auf dieses Ziel hintrainiert. Wie hat diese Verschiebung Ihre Pläne verändert?
Ja, die hat die Pläne definitiv drastisch verändert. Der Körper, Reisepläne, Wettkampfplanungen, auch das gesamte Training war natürlich auch dieses Jahr, auf den August dieses Jahres ausgelegt. Und das mussten wir ziemlich schnell und auch gekonnt und mit Fingerspitzengefühl, trotz dieser aktuell starken Unplanbarkeit der Situation, mussten wir anpassen, weil unser Blick hat sich ziemlich schnell natürlich weiter geworfen. Wir blicken voraus, wir blicken wieder in das, ja, ins neue Jahr 2021 für Olympische Spiele. Und dementsprechend mussten wir schnell umplanen.
Wie sieht jetzt konkret Ihr Alltag aus, ohne dass Sie jetzt wahrscheinlich Wurfplätze besuchen können, aber sich trotzdem ja fit halten müssen?
Genau. Ungefähr 8 Wochen stand das Training am gewohnten Trainingsstandort und soweit ich das einschätzen kann, an sehr, sehr vielen Standorten in Deutschland für den professionellen Sport still. Viele Anlagen sind in kommunaler Hand, in städtischer Hand und damit komplett von den Pandemieschutzmaßnahmen betroffen gewesen. Wir haben sehr, sehr viele Sonderanträge gestellt, wollen natürlich professionell unserem Beruf als Sportler nachgehen, müssen fit bleiben, wollen fit bleiben. Das ging lange Zeit nur zu Hause. Toi, toi, toi. Seit 2 Wochen ungefähr entspannt sich die Lage für wirkliche Top-Athleten, die Kaderstatus nachweisen können, die Medaillenchancen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen haben, sodass mein Trainingsalltag einigermaßen normal wieder aussieht. Die Planung ist aber dennoch stark ungewiss für dieses Jahr.
Wie motiviert man sich für so ein Ziel, das doch ein ganzes Jahr nach hinten verschoben ist?
Toi, toi, toi. Wer den olympischen Sport ein Stück weit kennt, weiß, dass wir viel fast in 4-Jahres-Rhythmen arbeiten. 4 Jahre sind eine enorm lange Zeit. 2016 die Spiele gewonnen. Dazwischen finden natürlich Highlights statt. Für uns gibt es sehr, sehr viele wichtige Wettkämpfe. Aber die Olympischen Spiele sind natürlich immer noch das Größte, worauf man hinarbeitet. Das heißt, wir verlängern jetzt die 4 Jahre mal um ein weiteres Jahr, sind damit bei 5. Das ist historisch, definitiv, mental auch eine Herausforderung. Und ich glaube, man ist gut daran, jetzt ein Stück weit den Geist freizulassen, ein Stück weit diese Fokussierung, die man im Leistungssport immer mitbringt, ein Stück weit auch zu öffnen um einfach in der Lage zu sein, im nächsten Jahr wieder diesen Fokus, diesen gewollten Tunnel zu erzeugen.
Was hilft Ihnen da durchzuhalten?
Mir persönlich wirklich ein sehr, sehr vielfältiger Alltag. Ich bin nicht ein Sportler der Kategorie PlayStation und trainieren und dann essen und schlafen. Bei mir läuft sehr, sehr viel nebenher. A, muss man natürlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Da gehört mittlerweile Social Media dazu. Da gehören viele, viele Termine, klar, dieser Tage per Videokonferenz oder Telefon mit Sponsoren hinzu. Da gehören aber auch ganz, ganz viele private Projekte dazu, die es mir ermöglichen, wirklich entspannt zu bleiben. Sehr, sehr viel im Garten vorangetrieben, erwarten ein Kind im Sommer. Und das ist für mich als Sportler sogar eine sehr, sehr lebenswerte Situation aktuell. Wir sind es nicht gewohnt, 3 Wochen am Stück zu Hause zu sein.
Ja, dann haben Sie ja doch auch ein weiteres Highlight schon in greifbare Nähe. Zugeschaltet am Telefon ist uns jetzt auch Dr. Tamara Thomsen, eine, die sich auskennt mit geplatzten Träumen, denn sie betreuen als Sportpsychologin und Coach unter anderem Sportlerinnen und Sportler, die nun nicht an Wettkämpfen, zum Beispiel auch an den Olympischen Spielen teilnehmen können. Schon guten Morgen, Frau Thomsen.
Guten Morgen, hallo.
Frau Thomsen, wie gehen Profisportler damit um, die ausgebremst wurden, deren berufliche Ziele sich nicht verwirklichen lassen? Wir haben jetzt gerade ja von Herrn Röhler gehört, wie er damit umgeht. Ist das so ein typischer Fall?
Da war schon, finde ich, eine ganze Menge an wichtigen und spannenden Infos dabei. Also es ist natürlich sehr unterschiedlich, wie wir alle mit solchen geplatzten Träumen und kleineren Krisen und größeren Krisen umgehen. Aber also vieles, was Herr Röhler gesagt hat, ist das, was ich auch in meinem beruflichen Alltag mit den Athleten erlebe. Es hängt auch ein bisschen natürlich davon ab, auf welchem Kaderstatus ist man. Ne? Als Olympiakader hat man eine ganz andere Perspektive als vielleicht ein Landeskader oder ein Nachwuchskader oder so. Aber im Grunde ist es tatsächlich für jeden erstmal nicht einfach, aber jeder geht auch unterschiedlich damit um.
Sind Sportler da vielleicht ohnehin schon etwas trainierter im Umgang mit geplatzten Träumen, da sie ja auch manchmal verletzungsbedingt schon Wettkämpfe absagen müssen?
Ja, also ich denke schon, dass die Erlebnisse, die man als Sportler in seiner Karriere gemacht hat, schon darauf vorbereiten, mit geplatzten Träumen und Krisen umzugehen. Ob das dann gut läuft, ist eine andere Frage. Ne? Aber im Grunde hat man natürlich schon viel mit Misserfolgserlebnissen auch zu tun im Sport, wenn man sich vorgenommen hat, eine Medaille zu bekommen, Zeit zu schwimmen oder was auch immer. Und dann damit eben klarkommen muss, wenn das nicht klappt. Klar.
Herr Röhler, an Sie nochmal die Frage, haben Sie da auch schon eine gewisse Erfahrung, wenn man sagt, vielleicht verletzungsbedingt musste man schon mal absagen oder ich habe auch schon andere Sachen einstecken müssen, dadurch kann ich dem schon etwas gelassener entgegensehen bei aller Schwierigkeit?
Ja, ich glaube, das Einstecken und der Misserfolg, die sind immer sehr, sehr stark ich-bezogen. Man steckt da drin in der Planung, man ist im Moment des Scheiterns ja auch gleichzeitig die handelnde Person. Im Falle der Olympia-Absage kam natürlich vieles von außen. Ne? Wir haben das als Sportler viel mitverfolgt. Ich persönlich in der Athletenkommission, in der Leichtathletik auch aktiv mit um Meinungen gekämpft. Dadurch hat sich das Bild so ein Stück weit abgezeichnet. Das kam schrittweise. Ne? Schon im Januar, Februar haben wir Zeichen wahrgenommen, das wird Ungewissheit, das wird schwierig. Was mir persönlich geholfen hat, ist eine sehr, sehr klare Kommunikation und ein klarer Weg mit meinem Trainer und meinem Team. Wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen 2020 flexibel planen. Ähnlich wie wir es in 2016 erlebt haben mit Zika-Virus, mit politischer Instabilität. Da wurden auch sehr, sehr viele Reisepläne zwar nur um 2 Wochen oder 3 Wochen verschoben und umgewürfelt, aber schon 2 Wochen reichen, um viele Sportler wirklich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Jetzt ist es definitiv krass. Jetzt müssen wir um ein Jahr umplanen, umstrukturieren, aber auch das werden wir schaffen.
Herr Röhler, bleiben Sie so optimistisch. Vielen Dank. Thomas Röhler war das Olympiasieger 2016 im Speerwurf und jetzt quasi ein Jahr länger, 5 Jahre Olympiasieger. Vielleicht auch schon ein kleiner Trost. Gut, vielen Dank, Herr Röhler. Enttäuschung, das erleben viele momentan aufgrund der Corona-Krise. Viele Träume sind geplatzt, auch wenn diese Träume ganz unterschiedlich sind. 2018 haben Sie sich in Südafrika verlobt. 2020 sollte die Hochzeit sein. Inzwischen sind Florian Vogt und ihr Mann tatsächlich verheiratet, aber es kam durch Corona so ganz anders, als Sie es sich vorgestellt haben. Am Telefon begrüße ich jetzt die frisch vermählte Florian Vogt, 31 Jahre jung. Guten Morgen, Frau Vogt.
Guten Morgen, hallo.
Hallo, Frau Vogt, wie sollte denn eigentlich Ihre Traumhochzeit aussehen? Wie war sie geplant?
Ja, also alles etwas kompliziert und es ist doch nicht so gelaufen, wie wir es geplant haben. Also 2018 haben wir uns in Südafrika verlobt und zwar, das war natürlich super. Das war in der Stadt Hermanus, das ist eine Bucht, wo viele Wale im Oktober kommen und ihre Kleinen zur Welt bringen. Das war wunderschön und in dem Moment, wo er mich gefragt hat, es hört sich jetzt wirklich kitschig an, wie im Disney-Film, aber da ist 8-mal ein Wal aus dem Wasser gesprungen. Das war natürlich sehr schön, sehr romantisch. Ab dem Moment an, also wir sind letztes Jahr nach Singapur gezogen, aus beruflichen Gründen. Und ab dem Moment an, also seit 2018, haben wir dann schon angefangen, unsere Hochzeit zu planen. Und zwar, wir sind sehr verbunden mit dem Meer und wollten unbedingt einen Teil unserer Hochzeit am Meer verbringen bzw. feiern und haben uns da die Dominikanische Republik ausgesucht, weil wir auch letztes Jahr dort waren. Wir haben uns einen Ort ausgesucht, heißt Cabarete. Daneben ist eine Ortschaft, heißt Encuentro. Und das ist ein kleines Hotel, sehr idyllisch. Also es hat nichts mit Punta Cana zu tun. Kaum Touristen, also wirklich sehr, sehr schön. Und da haben wir uns das vorgestellt, dass wir schön am Strand heiraten, unter einem Palmbogen, mit unseren engsten Freunden und unsere Eltern. Ja, und also dieser Traum ist leider jetzt vor 2-3 Wochen geplatzt, weil die Flüge abgesagt wurden. Genau, also ja.
Sickerte das dann so langsam durch, dass dieser Traum, den Sie sich so wunderbar ausgemalt haben, in der Karibik nicht möglich wurde? Wie war dieser ganze Prozess? Oder haben Sie immer noch gedacht, das kriegen wir doch noch hin oder wir machen jetzt Plan B?
Ja, also natürlich haben wir bis zum Ende eigentlich dran geglaubt, aber man hat dann, also wir hätten niemals gedacht, dass es so weit kommt. Ich habe auch bis vor 3 Wochen noch die Gastgeschenke fertig gemacht zu Hause. Das waren kleine Gutscheine zum Einlösen an der Poolbar für einen Cocktail. Also es liegt jetzt alles bei mir rum und also wir haben wirklich, wirklich bis zum Ende dran geglaubt. Ne? Und das hätte man niemals gedacht, dass es so weit kommt. Genau.
Und das Hochzeitskleid bleibt auch im Schrank.
Ja, genau, das Hochzeitskleid. Ich hatte mir ein sehr, sehr schönes Hochzeitskleid ausgesucht. So ein bisschen dominikanisch angehaucht und wir hatten auch geplant, auf also eine Villa zu mieten, die zum Hotel gehört. Und da passen ungefähr 14 Personen rein. Wir hätten insgesamt 25 Leute gehabt, aber da gibt es noch das Hotel. Wir wollten auf der Terrasse ein schönes Buffet aufbauen mit exotischen Blumen, eine Hochzeitstorte mit Maracuja-Mango-Geschmack und exotischen Blumen auch drauf. Also es wäre perfekt gewesen und deswegen sind wir sehr traurig und vor allem, es kommt noch dazu, ich habe noch ein zweites Hochzeitskleid und zwar eher das größere Hochzeitskleid, das prinzessenhafte. Das wollten wir für unsere kirchliche Trauung hier in Deutschland. Das wäre unsere zweite Hochzeit gewesen. Und zwar, wir sind zweisprachig aufgewachsen. Mein Mann ist, oder mein Freund, ist Deutsch-Pole und ich bin Französin und in Deutschland aufgewachsen. Mein Papa ist Deutscher. Und wir hätten 140 Personen gehabt und das mussten wir gestern absagen. Genau, weil die Grenzen zu sind, die Leute wissen nicht so ganz, wie sie rüberkommen sollen. Wir müssen die ganzen Hygiene-Sachen einhalten und das ist einfach unmöglich. Das geht nicht. Ja.
Ja, das ist traurig. Wie reagieren Sie jetzt darauf? Wollen Sie die Hochzeitsfeierlichkeiten jetzt um einige Monate verschieben oder ist die Luft raus?
Also wir wissen es noch nicht. Es hängt davon auch ab, ob wir nochmal nach Singapur zurück können oder nicht. Wir warten, bis die Grenzen wieder aufmachen. Auch sehr frustrierend. Ich habe meine ganzen Sommerkleider auch dort. Also man hat im Moment, wir wohnen jetzt gerade wieder bei unseren Eltern. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Wir wissen gar nicht, wo unser Mittelpunkt im Moment ist, Lebenspunkt. Eventuell nächstes Jahr, aber bis dahin ist es ja noch eine lange Zeit. Wovor ich Angst habe, ist ein bisschen, dass unsere Großeltern, die sind natürlich auch nicht mehr die Jüngsten und das wird mir natürlich dann ein bisschen genommen, falls was passieren sollte und wir das erst nächstes Jahr nachholen und die nicht mehr dabei sein können, wie auch immer, gehen wir mal nicht davon aus. Aber das ist etwas, was ja einen schon sehr frustriert.
Wie gehen Sie damit um, Frau Vogt? Trösten Sie andere, trösten Sie sich gegenseitig oder baut sie irgendwas wieder auf?
Genau, also es gibt eine Freundin von mir, die wollte auch jetzt heiraten. Dann hat man natürlich jemanden, mit dem man da gut drüber reden kann, wie die Person sich auch fühlt oder wie man sich fühlt, sich selbst. Was wir gemacht haben, natürlich hat man die Familie, die unterstützt einen und sagt, das ist nicht schlimm, wir holen das nach, egal unter welcher Form. Aber es wird natürlich nie so sein, die Hochzeit, die man geplant hat oder sich vorgestellt hat. Ne? Also es wird dann, denke ich mal, eher im engeren Kreis dann ablaufen und die Dominikanische Republik, da ist leider die Luft raus, das wird man nicht mehr nachholen. Ja.
Vielleicht wird es trotzdem noch eine schöne Hochzeitsfeier. Vielen Dank, Florian Vogt. War das eine von vielen, deren Hochzeitsfeier in diesem Jahr anders als geplant verlief?
Danke.
Danke nochmal. Und Frau Thomsen, das ist ja natürlich, ich weiß nicht, ob Sie auch mit geplatzten Hochzeitsterminen zu tun haben, aber das ist ja etwas, eine psychologische Grundhaltung, die man vielleicht auch braucht, um mit solchen Unwägbarkeiten umzugehen. Vielleicht haben Sie auch persönlich entsprechende Träume, die Sie hatten dieses Jahr, mit denen Sie umgehen mussten.
Ja, also ich glaube, wie jeder von uns, so kleinere und große Träume. Also ich habe jetzt sogar aufgrund von einer Hochzeit selber eigene Wettkämpfe nicht machen können. Also Hochzeit in der Familie, das ist natürlich auch ein kleiner geplatzter Traum, aber durch etwas anderes Schönes ersetzt. Und es gibt vielleicht auch noch so kleinere Pläne, die wir gehabt haben in der Familie, was wir dieses Jahr machen wollten, die man jetzt so nicht umsetzen kann. Also ich würde sagen, da teile ich im Moment die geplatzten Träume mit vielen anderen Menschen auch. Und wir haben es ja eigentlich eben auch schon gehört, ne? Also wir müssen irgendwie schauen, dass wir Alternativen finden, die uns trotzdem weiterhin glücklich machen, dass wir uns vielleicht ausmalen, wie wird das dann, wenn wir das wieder machen können und dürfen. So, das ist, glaube ich, von unserer aller Aufgabe im Moment, uns bei Laune zu halten.
Mal sehen, ob das auch Michael Scharrenberg aus der Schweiz gelingt, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Scharrenberg.
Ja, guten Morgen nach Köln.
Herr Scharrenberg, haben Sie auch einen geplatzten Traum in diesem Jahr?
Ja, das ist so. Das Jahr fing grandios an, nämlich habe ich mich sozusagen selbstständig gemacht in Tansania mit zwei Freunden, tansanischen Freunden, und haben unser eigenes Safari-Reisebüro gegründet. Und kaum war es gegründet, da kam der Corona-Lockdown. Und da ist erstmal ein Traum geplatzt. Ich habe schon von Freunden gehört, ja, dann kannst du das wohl in den Wind schreiben, das Projekt. Das nicht, aufgeschoben ist es, nicht aufgehoben. Aber es ist wirklich ein geplatzter Traum.
Wie ist das für Sie?
Also ich bin insofern doch in einer privilegierten Position, als ich in den letzten Jahren als Reiseleiter dort unterwegs war, angestellt, freischaffend für einen Schweizer Reiseunternehmer. Unterdessen bin ich pensioniert und bin natürlich wirtschaftlich nicht unmittelbar betroffen. Ich habe mein bedingungsloses Grundeinkommen sozusagen. Ganz anders ist es für meine beiden Partner vor Ort in Tansania, der Victor und die Noemi. Und das ist so bezeichnend, es ist dramatisch. Der Victor ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Und statt dass er doch auch für tansanische Verhältnisse natürlich gut zahlende Touristen in der Serengeti herumführt, ist er jetzt zum Kartoffelbauer mutiert. Er hat ein kleines Stück Land. Und aus dem Nichts heraus ist er im Land herumgefahren, hat Kartoffelsetzlinge gekauft und baut jetzt Kartoffeln an, damit er seine eigene wachsende Familie durchbringt und möglichst noch so viel davon übrig behält, dass er etwas davon verkaufen kann.
Es zieht also auch immer weitere Kreise. Jetzt kommen uns gleich die Nachrichten dazwischen. Aber Herr Scharrenberg, bleiben Sie uns noch erhalten. Danach können wir gerne wieder anknüpfen, auch an den geplatzten Traum von Ihrer Selbstständigkeit, der geplatzt ist. Und wir sind auch interessiert an Ihren geplatzten Träumen. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie gehen Sie um mit Ihren geplatzten Träumen? Rufen Sie uns gerne an nach den Nachrichten. Weiter Weiter geht es mit der Lebenszeit und Dörte Hinrichs am Mikrofon. Sportliche Wettkämpfe, Olympia möglicherweise, die große Hochzeitsfeier, der runde Geburtstag mit Familien und Freunden oder auch der lang ersehnte Urlaub. Es gibt viele Ereignisse, worauf wir uns in diesem Jahr möglicherweise gefreut haben, auf die wir uns mit viel Energie vorbereitet haben und die ein Höhepunkt 2020 werden sollten. Doch dann machte die Pandemie einen Strich durch die Lebensplanung. Wir sind weiter den geplatzten Träumen auf der Spur. Worauf haben Sie sich in diesem Jahr besonders gefreut? Welches Ereignis findet nun nicht statt? Und wie gehen Sie damit um? Haben Sie möglicherweise einen Plan B? Überwiegt die Enttäuschung oder gelingt es Ihnen, sich neu zu motivieren? Rufen Sie uns an, wir sind gespannt auf Ihre Geschichten, Ihre Erfahrungen und Kommentare. Sie sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Vor den Nachrichten hatten wir schon ganz kurz mit Michael Scharrenberg telefoniert aus der Schweiz. Herr Scharrenberg, Sie hatten uns Ihre Tansania-Pläne geschildert. Da wollten Sie quasi auch im Rentenalter trotzdem einen beruflichen Neuanfang wagen.
Ja, genau. Und zwar hatte ich mit meinen zwei tansanischen Freunden soeben im Januar die Gründung unseres lang ersehnten Reisebüros beschlossen. Und kaum war ich wieder in der Schweiz die erste Freude war noch am Köcheln sozusagen, da kam der Lockdown und es hieß, ja, erstmal außer Spesen nichts gewesen. Wie gesagt, ich selbst bin privilegiert als Pensionierter mit meiner Rente. Meine beiden tansanischen Freunde trifft es in der Existenz. Der Victor ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Und was mich so beeindruckt ist, wie von einem Tag auf den anderen sie umgestellt haben, der Victor ist jetzt als Kartoffelbauer unterwegs, um sich und seine Familie durchzubringen, und ohne jemals ein Wort des Jammerns oder des Klagens gehört zu haben. Es sei nun halt so, es sei natürlich traurig, es sei nicht geplant, aber es sei nun so. Und es herrscht dort diese große Gelassenheit, die ich bei uns vermisse.
Wie gehen Sie persönlich damit um? Ermutigt Sie das auch, wenn Sie sehen, die haben ja noch viel schwierigere Bedingungen, die müssen ihren Lebensunterhalt verdienen und nehmen das trotzdem so relativ gelassen?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich von meiner Seite mache, ich lerne persönlich etwas daraus, eben dass Pläne machen, Projekte zu haben, Träume, Visionen, das ist ja etwas Wunderschönes. Aber wir werden halt daran erinnert, dass wir Menschen sind und keine Computer, die ja allerdings auch von Viren befallen werden können. Wie man so schön sagt, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und ich habe bei uns in unserer Zivilisation so den Eindruck, als ob wir das gerne auf die Seite schieben würden. Und es dient uns nicht, sondern es führt zu einem großen Jammern, wie ich das derzeit in unserer Gesellschaft auch in der Schweiz erlebe, wo man es gerade doppelt und dreifach plant und absichert. Und wenn es dann eben mal nicht so kommt, dann ist das Wehklagen einfach sehr, sehr groß. Und damit, da es ja nun mal so ist und immer wieder eigentlich so ist, dienen wir uns ja nicht damit, wenn wir immer mehr einer Haltung anhängen, wir kriegen das alles in den Griff. Im Gegenteil, in Tansania haben die Menschen eigentlich überhaupt nichts im Griff und sie jammern nicht etwa mehr, sondern sie jammern eigentlich überhaupt nicht, sondern sie krempeln die Ärmel hoch, jeden Morgen, um für das Frühstück, dann für das Mittagessen und dann für das Abendessen zu sorgen.
Vielleicht kann man da einiges lernen aus dieser Sicht.
So ist es. Was die Menschen, die ich kenne, in Tansania ein wenig verwundert, abgesehen von der wirtschaftlichen Katastrophe, die sie jetzt auszubaden haben, ist, zu welchem Ausmaß wir so dieses Katastrophenfeeling entwickelt haben, für ein Influenza-Virus, während man in afrikanischen Ländern, auch in Tansania an der Grenze zum Kongo, mit Ebola und solchen Geschichten zu kämpfen hat, die doch eine andere Dimension auch noch haben.
Ganz herzlichen Dank, Herr Scharrenberg, für diesen Impuls. Den möchte ich gerne auch weitergeben an Tamara Thomsen, unsere Psychologin hier in der Runde. Ist das etwas, erleben Sie das auch, dass viel gejammert wird gerade?
Oh, so pauschal würde ich das jetzt gar nicht sagen können. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man hinhört. Also es gibt ganz bestimmt Menschen, die im Moment sich beklagen, vielleicht auch guten Grund dazu haben, andere vielleicht auch nicht. Und genauso gibt es eben aber auch Menschen, die richtig toll mit der Situation jetzt umgehen, nach vorne blicken, auch die Ärmel aufkrempeln. Also es gibt solche und solche, würde ich sagen.
Ist es da hilfreich, den Blick etwas zu weiten, so wie das Herr Scharrenberg ja auch gesagt hat, er hat jetzt mit seinen afrikanischen Partnern zu tun und er lebt dort eine ganz andere Haltung, wenn man sagt, ich bin nicht nur auf meinen Plan fixiert, sondern es gibt andere Pläne in anderen Ländern, Bedingungen, die vielleicht woanders noch viel extremer sind?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, nicht nur den Blick zu weiten und mal über die Landesgrenzen hinauszuschauen, sondern schon im viel kleineren Sinne mal den Blick zu weiten auf das, was ich eigentlich hier noch habe. Also ich glaube, zwei wichtige Dinge habe ich rausgehört, die Herr Scharrenberg auch gesagt hat. Zum einen dieses im Hier und Jetzt sein, also sich Gedanken machen darüber, was in einem Jahr ist, darüber nachdenken, wie schön es vor einem Jahr war, all das hilft uns nicht weiter, zieht uns runter, bringt uns vielleicht auch dazu, dann zu klagen, sondern zu sagen, okay, wie sind die Bedingungen jetzt, was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht, damit es mir gut geht, damit ich das Mittagessen auf dem Tisch habe oder was auch immer jetzt das Thema ist. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, der recht wichtig ist, zu versuchen, eben in der Gegenwart das Beste aus der Situation zu machen. Und der andere Punkt ist, dass mir das natürlich leichter gelingt, wenn ich von dem ein bisschen abrücken kann, was ich im Fokus hatte und was jetzt eben nicht mehr geht. Und da muss ich natürlich versuchen, meine Perspektive ein bisschen zu erweitern, mich vielleicht mal um die eigene Achse zu drehen, zu schauen, was gibt es eigentlich noch so um mich herum, als nur diese eine Sache, die ich im Kopf hatte. Und das sind beides sehr wichtige Dinge.
Mal sehen, ob es auch Lea Wagner gelingt, die ich jetzt am Telefon begrüße. Aus Rheinland-Pfalz ruft sie an. Schönen guten Tag, Frau Wagner.
Hallo.
Frau Wagner, ich weiß schon von Ihnen, dass Sie gerade Ihr Abitur bestanden haben. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Frau Wagner, aber das war ein Schulende, was Sie sich ganz anders vorgestellt haben, dass wir jetzt unter Corona-Bedingungen erleben mussten. Worauf hatten Sie sich gefreut?
Ja, das war bei uns halt so. An meiner Schule ist es halt immer, wenn das Abitur geschrieben wurde, dass dann eine große Abiturfeier stattfindet, wo dann natürlich die Abiturzeugnisse vergeben werden, aber auch abends dann noch gefeiert wird mit allen. Und dafür hatten wir halt das komplette letzte Jahr auch Geld gesammelt, um das halt finanzieren zu können. Und es kam dann ziemlich kurzfristig eigentlich, weil beim schriftlichen Abitur hat man eigentlich noch kaum was gemerkt. Es war im Januar, da hat man zwar schon von dem Virus gehört, aber keiner von uns hätte gedacht, dass es irgendwie unser Abitur noch beeinflussen könnte. Beim Mündlichen im März war es dann schon, dass Maßnahmen getroffen wurden. Da war es schon gut, dass wir das überhaupt noch machen konnten. Und dann ist natürlich auch die Abiturfeier ausgefallen, beziehungsweise wurde abgesagt, weil ja, wir wären da ein paar hundert Leute gewesen und es geht ja, kann man ja natürlich gerade nicht machen, aber war natürlich sehr traurig für uns alle, weil wir haben uns drauf gefreut und es ist ja auch so ein großer festlicher Abschluss nochmal mit der ganzen Stufe und ja, der ist jetzt einfach weggefallen. Deshalb war alles so ein bisschen abrupt zu Ende irgendwie.
Wird da irgendetwas nachgeholt möglicherweise? Eine Feier oder ein Ereignis?
Ja, das wissen wir noch nicht ganz. Also wäre natürlich schön, aber ich sag mal, dadurch, dass ja viele jetzt schon mit der Ausbildung anfangen oder auch mit dem Studium, wird es einfach, je später es ist, immer schwieriger, noch einen Termin zu finden, an dem auch alle können. Also schön wäre es auf jeden Fall, aber ist dann die Frage, wie realistisch das noch ist.
Die große Freiheit, sich auszuprobieren, vielleicht zu reisen, jobben, das, was sich ja vielleicht viele in ihrem Alter in dieser Lebensphase erhoffen, bevor der Ernst des Lebens, die Ausbildung oder auch eben das Studium beginnt, das geht nun nicht, muss verschoben werden. Hat es auch Ihre Zukunftspläne verändert, Frau Wagner?
Ja, also wir wollten jetzt letzten Monat mit einer größeren Gruppe aus der Stufe nach Holland für eine Woche. Ich glaube, wir wären so 30 Leute gewesen, hatten da ein großes Haus gemietet zusammen. Das ist natürlich, hat natürlich nicht stattgefunden. Im Sommer wollte ich auch noch mit ein paar Freunden nach Mallorca fliegen für ein paar Tage. Da haben wir dann vorgestern auch die Benachrichtigung bekommen, dass unser Flug gecancelt wurde. Also das ist natürlich alles ausgefallen. Und ja, wie es mit dem Studium aussieht, das ist momentan noch ein bisschen schwer zu sagen, weil die Unis noch wenig sagen, wie es dann im Wintersemester aussehen wird.
Wir drücken Ihnen die Daumen, Frau Wagner, dass alles noch gut ausgeht. Abiturientin aus Rheinland-Pfalz, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns geschildert haben, ja, wie dieser geplatzte Traum für Sie war. Frau Thomsen, ist es so gerade bei jungen Leuten schwieriger, mit solchen geplatzten Träumen möglicherweise umzugehen, weil Sie da noch nicht diese Erfahrung haben?
Ja, möglicherweise haben Sie noch nicht die Erfahrung, die Erwachsene haben, aber dafür haben Sie natürlich auch noch eine ganze Menge Ideen, ganz viel Freiheit, sind noch nicht so eingefahren und so festgefahren vielleicht, haben auch natürlich noch viel mehr, ich sag mal, Lebenszeit vor sich, in der man noch viel verwirklichen kann, so dass ich gar nicht unbedingt sagen würde, dass es an der mangelnden Erfahrung liegt und es man dadurch noch ein bisschen schwieriger hat. Vielleicht sogar einfacher, wer weiß.
Vielleicht kommen neue Ziele, die dann doch noch verwirklicht werden können. Andere hatten etwas ganz Besonderes vor, bevor das Coronavirus ihre Lebensplanung durchkreuzte. Wir haben ja schon viele gehört, auch die geplatzte Hochzeit in der Karibik, der Olympiatraum. Und Anne und Philipp Becker aus Bremen, die wollten die Welt umsegeln. Nun können sie aber nicht in See stechen, dafür sind sie aber telefonisch gut zu erreichen, nämlich an Land. Ich begrüße Philipp Becker. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Herr Becker, was war genau Ihr Plan?
Ja, wir wollten jetzt um diese Jahreszeit, jetzt Mitte Mai, wollten wir aufbrechen auf eine Weltumsegelung. Wir wollten durch den Ärmelkanal Richtung Kanaren und dann in die Karibik weiter und das die nächsten 3-4 Jahre machen. Genau.
Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Oh, ich habe das ganz lange vor, seit 2006 ist das im Endeffekt ein Plan, den ich als Abiturient gemacht habe und ganz viel gelesen, YouTube-Videos geschaut, Blogs gelesen. Ja, das schon die letzten Jahre immer wieder mal.
Was?
Und dann wurde es immer konkreter.
Ja. Wann hat sich das abgezeichnet und ist der Plan jetzt ganz aufgegeben?
Nein, ganz aufgegeben nicht. Wir hatten die Chance, bei unserem Arbeitgeber zu verlängern und noch ein Jahr zu arbeiten und wollen dann nächstes Jahr um die Zeit in See stechen.
Wie ist das für Sie, damit umzugehen? Also Sie haben ja vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, also dass Sie das alles so um ein Jahr verschieben könnten. Aber Sie haben auch schon gewisse Sachen aufgegeben vorher.
Ja, wir haben unseren Hausstand stark reduziert, haben unsere Wohnung gekündigt, müssen jetzt natürlich einmal umziehen, haben da aber auch Glück gehabt, dass ein Kumpel uns die Wohnung, die gerade bei ihm frei geworden ist, vermietet. Und so ist das gerade eine relativ glückliche Fügung für uns. Aber ja, viel verkauft. Ganz, ganz viele Gegenstände entsorgt, alles aussortiert und ausgemistet und auf dem besten Weg gewesen, aufs Boot zu ziehen. Und da ist halt nicht so viel Platz, dass man so viel Krempel, sage ich mal, mitnehmen kann.
Ja. Sie müssen mit den Unwägbarkeiten auf hoher See umgehen. Hilft diese Flexibilität, die Sie vielleicht schon im Kopf hatten, auch jetzt an Land?
Ja, das ist sicherlich eine gute Vorbereitung, dass man sich so reduziert hat und dass man sich Pläne gemacht hat für alles Mögliche. Wir haben total viele Listen geführt, was man alles machen muss und was man alles tun muss, um halt das Leben hier hinter sich zu lassen und halt aufs Boot zu ziehen und in See zu stechen. Die haben natürlich jetzt enorm geholfen, dass wir da wussten, was man jetzt alles wieder rückgängig machen muss. Und so sind wir eigentlich, denke ich, relativ gut vorbereitet, das nächstes Jahr wieder in Angriff zu nehmen.
Dann drücken wir Ihnen den Daumen. Vielen Dank, Philipp Becker, dass Sie uns von Ihrem Traum von der Weltumsegelung erzählt haben und von dem Sie sich aber auch ja nicht abbringen lassen und in der Hoffnung, dass er nächstes Jahr dann doch noch nachgeholt werden kann. Noch eine Frage an Tamara Thomsen, Sportpsychologin. Wir haben gerade gehört, Anne und Philipp Becker, die haben quasi ja die Segel jetzt neu gesetzt für nächstes Jahr, hatten auch noch ein bisschen Glück, dass sie ja das alles so vertagen konnten, dass sie relativ weich gefallen sind. Was geben Sie als Coach Ihren Klienten mit? Ist es vielleicht auch ratsam, immer möglicherweise einen Plan B zu haben, damit man spontan den Kurs ändern kann?
Ratsam ist das bestimmt immer für jeden von uns. Es hängt natürlich sehr von der individuellen Situation ab, was hat man jetzt auch für Möglichkeiten gerade um sich herum. Ne? Deswegen ist es schwierig, pauschal auch Ratschläge und Tipps zu geben. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Psychologe ist es eben, den Menschen dabei Unterstützung zu geben, ihre Wege um sich herum zu finden, die sie gehen können. Und gar nicht jetzt von außen zu sagen, was sie tun können, damit es besser ist, weil das können wir einfach auch echt sehr schwer einschätzen, was jedem Einzelnen gut tut. Ne? Da haben wir ja die Experten vor uns sitzen und können damit eben wunderbar arbeiten.
Ja, vielen Dank, Frau Thomsen, für Ihre Expertise als Sportcoach und Psychologe, dass Sie uns soweit Rede und Antwort gestanden haben, bevor Sie nun jetzt gleich Ihren nächsten Termin wahrnehmen. Vielen herzlichen Dank, aber ja, wir haben weiterhin psychologische Expertise dabei, denn wir sind verbunden mit Professor Borwin Bandelow. Schönen guten Morgen, Herr Bandelow.
Guten Morgen.
Herr Bandelow, als emeritierter Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Göttingen haben Sie jetzt auch ein bisschen mehr Zeit und vielleicht andere Pläne, geplatzte Träume?
Ja, ein paar Träume geplatzt, Urlaubsreisen und was mir besonders wehtut, ein Konzert mit Paul McCartney. Ich wollte mir das auf die alten Tage nochmal antun, weil ich ein alter Beatles-Fan bin und das Konzert ist jetzt leider abgesagt. Und ich weiß nicht, der Herr ist schon 78 und wir wollen mal hoffen, dass er noch lange lebt, dass ich dann doch vielleicht nochmal in Genuss des Konzertes komme, weil ich die Beatles einfach so toll fand früher, das muss ich einfach noch miterleben.
Ja, da sind Sie nicht der Einzige. Ich kenne viele, die diesem Ereignis entgegengefiebert haben. Kann man jetzt auch, können Sie persönlich sagen, okay, ich muss mich jetzt, als Psychologe kennen Sie wahrscheinlich sich selber und möglicherweise auch durch Ihr Fachwissen die Mechanismen, wie Sie damit umgehen können. Was sind da die Möglichkeiten, wenn man jetzt einen geplatzten Traum hat, damit irgendwie so umzugehen, dass ich trotzdem meinen Alltag bewältigen kann, dass ich nicht völlig verzweifle?
Ja, ein griechisches Sprichwort sagt, man soll nie alle Eier in einen Korb legen. Und das habe ich immer so gemacht. Das heißt also, wenn jetzt mal ein Ei zerbricht, dann habe ich immer noch ein paar andere. Also man muss immer verschiedene Dinge im Leben haben, die einem Spaß machen und auf die man setzen kann, wenn ein Traum zerplatzt. Und das muss man natürlich vorher einrichten und es gibt natürlich ein paar Leute, die es nicht so gemacht haben und die dann teilweise, ja, die dann alles auf eine Karte gesetzt haben, zum Beispiel ein Lokal aufgemacht, was jetzt dann gerade dann nicht eröffnen konnte wegen Corona und die natürlich jetzt sehr, sehr stark betroffen sind, weil sie vielleicht ihr ganzes Geld da reingesteckt haben und ihre ganze Arbeit. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen sich, ja gut, dann mache ich das eine nicht, dafür mache ich das andere. Und es gibt eine ganz lange Liste von schönen Dingen, die man in der Corona-Zeit machen konnte und kann. Ja, und dass man dann auch manchmal was sagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und das wird alles dann nächstes Jahr laufen oder irgendwie kriegen wir das schon hin.
Sie haben schon ganz richtig gesagt, man muss differenzieren. Geht es wirklich um die Existenz? Geht es um einen Traum, ein schönes Ereignis, was man aber vielleicht auch nachholen kann? Wie gravierend sind diese geplatzten Träume? Verarbeiten wir das relativ gut oder hängt das vielleicht auch von der Persönlichkeit oder möglicherweise von der Lebenserfahrung ab?
Ja, also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Die paar Sachen, die nicht gelaufen sind, wenn man jetzt auch älter ist schon, dann sagt man sich auch, ja mein Gott, dass vieles zerplatzt, aber dafür sind andere gute Sachen gelaufen und unterm Strich sah es ganz gut aus, nicht? Man hat schon gelernt, mit Enttäuschungen zu leben. Aber es gibt natürlich Menschen, die das nicht so gut können. Das ist manchmal auch, hängt gar nicht so von den äußeren Lebensumständen ab, sondern von der psychischen Verfassung. Es gibt Leute, die eben an kleinen Dingen schon zerbrechen und andere, die können die schlimmsten Dinge ertragen und lachen da noch drüber und sind frohen Mutes und kriegen das auch wieder auf die Reihe.
Jetzt bin ich gespannt, was Gisela Lischke aus Berlin uns zu erzählen hat, die unsere nächste Anruferin ist. Schönen guten Morgen, Frau Lischke.
Ja, guten Morgen oder guten Tag, ist egal.
Ja, guten Tag, guten Morgen. Hatten Sie, welcher Plan ist bei Ihnen durchkreuzt worden?
Oh, das sind einige. Nur, ich wollte sagen, insgesamt waren da bei der, also das wären heute, es wären dieses Jahr mehrere Feiern zusammen gewesen und alle, die wir eingeladen haben, das sind so 70, 80 Leute, die waren aber sehr vernünftig. Und zwar geht es. Anfang Juni wird mein Mann 75. Am 20. Juni hätten wir goldene Hochzeit. Im Juli werde ich 70. Dann haben wir zwei kleine Enkel, die Anfang August Schulanfang haben. Und mein Sohn wird 50 im September. So, und das wollten wir eigentlich als große Feier insgesamt, damit wir alle zusammen sind, Familien und so weiter, ja. Und das ist mit dem Einverständnis wirklich aller sage ich alle Bekannten und Verwandten, dass wir sagen, dann, also Schulanfang werden wir in Familie feiern und so. Aber diese große Hochzeit, die müssen wir wirklich verschieben. Und da ist das Verständnis da. Es wäre auch eher gewesen, aber vor 50 Jahren, weil ich vorhin gerade diese Abiturientin gehört hatte, haben wir erst das Abitur gemacht, unsere Klasse. Und meine Eltern haben immer gesagt, erst musst du das Abitur machen, dann kannst du dein persönliches Leben vollziehen, was du machen willst. Deswegen ist das so spät gewesen mit dem 20. Juni. Also man kann alles eigentlich nachholen, hoffe ich, wenn alle gesund bleiben, ja. Also deshalb, es war vieles vorbereitet. Also ich hatte über die vielen Jahre Sachen gesammelt aus meiner Petticoat-Zeit und auch aus meiner, als vor 5 Jahren habe ich gedacht, vielleicht brauche ich das mal. Na gut, jetzt habe ich das alles wieder zur Seite gelegt. Das Wichtigste, alle sagen, Hauptsache wir bleiben alle gesund.
Das heißt, Frau Lischke, Sie sind relativ optimistisch und...
Typ, das gebe ich selbst zu. Aber trotzdem, wissen Sie, ich komme aus einer Familie mit 5 Kindern und meine Eltern mussten ständig umdisponieren. Also wenn die gesagt haben, wir fahren nächste Woche mal wohin und dann war irgendwas, also aus der Landwirtschaft. Und deswegen, wir haben schon von klein auf nie richtig nach irgendwelchen Terminen. Es musste alles irgendwie der Arbeit oder der vielen Kinder und einer hat sich das Bein gebrochen oder so und dann war wieder das nicht. Also wir sind als Kinder ziemlich in der Beziehung mit Situationen gestärkt worden, das würde ich sagen, dass nicht alles genau auf den Punkt geht.
Und das heißt, diese Stärke nehmen Sie mit, um vielleicht dann die goldene Hochzeit ein Jahr später zu feiern?
Ja, dann ist es eben eine goldene Hochzeit plus eins. Aber nur, wir müssen alle gesund bleiben. Das wird Ihrem Kollektiv auch. Wirklich, Ihre Truppe, die haben uns so gut 8 Wochen durchs Programm geführt.
Das ganz herzlichen so Dank, Frau Lischke. Das freut uns zu hören. Und auch Ihre positive Haltung ist vielleicht ganz ansteckend.
Ja, und wir werden uns auch unsere Klasse, wir sind noch 14 von 20, wir haben gesagt, im November oder Dezember zu unserem 50-jährigen Abitur wollen wir alle uns treffen.
Da drücken wir die Daumen, Frau Lischke, dass das zumindest schon mal klappen wird und auch all die anderen Familien feiern. Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Lischke. Ja, nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, gerade was Familienfeiern betrifft. Und noch einmal die ganze Familie zusammen oder die Enkel begleiten bei ihrem Schulanfang. Für alle Generationen sind ja betroffen. Herr Bandelow, wenn man jetzt sieht, Frau Lischke, die versucht es ja auch noch ein bisschen mit Humor zu nehmen, das Beste draus zu machen. Ist das etwas, was man auch in dieser harten Corona-Zeit doch braucht?
Ja, das ist tatsächlich so, dass man mit Humor durch Corona gekommen ist. Am Anfang gab es ja so etwas, was ich nannte, die koronare Scherzkrankheit, dass wir dann uns immer irgendwelche Videos und Witze geschickt haben zum Corona-Thema. Und daran habe ich gemerkt, dass es wirklich eine ernste Situation ist, denn immer wenn Menschen wirklich in sehr große Gefahr und Angst kommen, dann fangen sie an, Witze zu machen. Das ist erstaunlich. Also auch die Juden haben in der Nazizeit auch trotz dieser schwierigen Lage versucht, das Leben sich schöner zu machen durch Witze über Nazis. Und auch jetzt war es eben tatsächlich so in der Anfangszeit, wo die Leute mehr Angst haben als zum Beispiel jetzt. Jetzt hat das ja nachgelassen. Und deswegen ist Humor wirklich das Wichtigste, wie wir durch diese Krise kommen können. Und das merkt man auch überall, dass die Leute eigentlich gar nicht so sehr in Depressionen verfallen, wie man das vorhergesagt hatte, noch vor 4 Wochen ungefähr.
Also die Herausforderung ist so Ihr Eindruck, Sie haben ja auch mit Patienten zu tun. Würden Sie sagen, also die meisten berappeln sich irgendwie?
Ja, das kann man so sagen, nicht? Also es gibt viele Leute, die haben dann waren enttäuscht, was alles abgesagt wurde, nicht? Also zum Beispiel die Liebe in Zeiten der Corona, um jetzt mit Garcia Marquez zu sprechen, das war so ein Thema. Eine Frau hat mir erzählt, die hat kurz vor der Corona-Krise dann einen Italiener kennengelernt und der war dann aber in Italien, und beide konnten sich einfach jetzt über Monate nicht sehen. Und da fragt man sich, ob die Beziehung dann vielleicht auch überhaupt noch Bestand hat und, nach so vielen Monaten.
Und das ist eine ganz besondere Herausforderung. Vielleicht auch noch Geschichten, die wir hören werden.
Ja.
Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Sie können uns weiterhin anrufen, kostenfrei unter 00800 446 44464 und uns Ihre geplatzten Träume und Ihren Umgang damit schildern.
Seh vor meinem Fenster den März durch Geisterstraßen ziehen. Was soll man machen? Der Frühling muss halt ohne uns blühen. Und ich denk grad an letztes Jahr, du und ich auf der Bank im Park. Bier kalt, der Kuss war warm. Auch wenn um uns gerade alles wackelt und es Abstand braucht, rücken wir die Herzen eng zusammen, machen wir das Beste draus.
Machen wir das Beste draus, singt die Gruppe Silbermond und reagiert damit auf die veränderte Situation in aller Welt durch das Coronavirus. Ob und wie das gelingt, darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir haben schon von einigen geplatzten Träumen gehört, von der Olympiateilnahme 2020 in Tokio, die nun für alle Spitzensportler ausfällt, die jahrelang auf dieses Ziel hintrainiert haben und jetzt ein Jahr noch sich gedulden müssen. Wir haben gehört von der ausgefallenen Traumhochzeit, von der Abi-Feier, die nicht stattfinden konnte, von der verschobenen Weltumsegelung. Jeder und jeder ist von uns gefordert, mit dieser ungeplanten Situation sich zu arrangieren, Strategien zu entwickeln, um auf diese durchkreuzten Pläne zu reagieren. Corona und die Folgen, wie umgehen mit geplatzten Träumen, das fragen wir weiterhin auch unseren Experten, in diesem Fall Professor Morvin Bandelow, emeritierter Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Göttingen. Und natürlich sind weiterhin auch Ihre Erfahrungen und Fragen willkommen. Erzählen Sie uns von Ihren Träumen, auf die Sie sich gefreut haben oder von Ihren Zielen, auf die Sie hingearbeitet haben und die nun völlig neu justiert werden wollen. Gelingt Ihnen das? Und wenn ja, wie schaffen Sie das? Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 446 44 64 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am Telefon begrüße ich nun Mladen Radeka. Schönen guten Morgen, Herr Radeka.
Ich grüße Sie herzlich.
Herr Radeka, Sie klingen ganz aufgeräumt, munter mit 88 Jahren, aber Sie haben auch einen Traum, der bei Ihnen geplatzt ist?
Ach Gott, das ist nicht unbedingt ein Traum. Wir machen diese Reise im Jahr mehrmals. Und ich habe für dieses Jahr eine Reise nach Kreta gebucht. Und eine Reise nach Türkei. Und die Reise nach Kreta wäre fällig Ende Mai. Die Anzahlung ist abgebucht und ich habe nur gebeten und gehofft, dass die Reisewarnung käme, damit die Restzahlung nicht auch ausgebucht wird, weil wir wollten sowieso dieses Jahr diese Reise nicht unternehmen. Und was ist da passiert? Ich habe gewartet und Tag bevor die Restzahlung abgebucht wurde, habe ich storniert. Dadurch verlor ich meine Anzahlung und obendrauf noch eine Strafe von 130, ich weiß nicht, wie man das nennt, von 130 Euro. Es war wahrscheinlich für die Reiseunternehmer nur Anzahlung nicht gereicht. Also das ist abgeschlossene Sache, da kann ich nichts machen. Jetzt habe ich die Reise nach Türkei, an die türkische Riviera, die ist fällig Anfang September. Aber ich habe jetzt, also die Anzahlung ist auch weg, da wollen wir auch nicht fahren, aber die Reisewarnung wird Mitte Juni ablaufen. Das heißt, kommen Reisehinweise und ich müsste hinfahren. Und das werden wir nicht machen. Wissen Sie, es finde ich unfair, in dem Alter, mit 88 Jahren, meine Partnerin ist 10 Jahre jünger, von uns zu verlangen, dass wir jetzt unbedingt nach Türkei fahren. Das ist rein psychologisch für mich nicht, ist untragbar. Ja. Ich muss da erstmal im Flugzeug 3,5 Stunden mit Mundmaske sitzen da, dann Transfer zum Hotel nochmal 1 Stunde. Und wissen Sie, bei einer Temperatur draußen von 30, 32 Grad mit dieser Maske zu laufen und atmen, das ist unmöglich.
Das heißt,
Sie wissen ja, wir sind gefährdet. Und es, man hätte zumindest für diese Gruppe der Leute fairerweise so vorgeschlagen können, dass wir für die Anzahlung Gutschein bekommen und dann irgendwann mal nächstes Jahr verreisen. Mhm. Aber ich kann nichts anderes ändern. Ich werde wahrscheinlich auch Tag vor der Reise stornieren müssen.
Das heißt, Sie haben jetzt ganz klar Geld verloren durch diese Reise, die Sie nicht antreten können und müssen natürlich auch gucken, dass Sie eben, weil Sie besonders gefährdet sind durch diese Altersgruppe, auch vielleicht diesen Plan ändern. Haben Sie einen Plan B, Herr Radeka, wo Sie sagen, okay, jetzt Griechenland, Türkei, das in diese Richtung geht es jetzt dieses Jahr nicht. Ich versuche, mir ein anderes schönes Ziel zu setzen?
Nein, in diesem Jahr mit Sicherheit nicht. Wissen Sie, ich höre laufen im Radio, im Fernsehen, es würde immer wiederholt, Corona ist nicht besiegt, Corona ist da, aufpassen, große Gruppe meiden. Und jetzt stellen Sie mal vor, in der Türkei, an der türkischen Riviera, da sind tausende Leute aus aller Welt. Und also wo soll ich hinfahren? Es gibt es überhaupt nichts, die sagen noch oben drauf, sie kann sich wiederholen im Herbst. Da soll ich gerade zu dieser Zeit noch irgendwo fahren.
Dann wollen Sie kein Risiko eingehen. Oder sagen Sie sich...
Ich habe genug gelebt. Ich habe viel gesehen. Also ich hoffe, ich werde das überleben. Aber wissen Sie, das sind immerhin beide Stornierungen kosten knapp 1.500 Euro. Das wäre für eine Familie schon eine sehr, sehr, sehr schöne Reise.
Ja, tut mir leid für Sie, dass Sie Ihren Traum von diesen Reisen begraben mussten, aber vielleicht ergibt sich ja nächstes Jahr eine neue Möglichkeit.
Ja, mit Sicherheit, da bin ich sehr gute Hoffnung. Und nur wie gesagt, die beiden Reisen, Griechenland und Türkei, die hätten mich bald 6.000 Euro gekostet. Ja. Das will ich nicht machen. Also ich werde das verschmerzen. Aber wie gesagt, die Regierung hätte das ein bisschen anders regeln können, zumindest. Na gut.
Gut, Herr Radeka, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das geschildert haben, wie Ihre Situation ist und dass Sie vielleicht doch noch zu anderen Reisen kommen und dass es gut wird für Sie. Ich begrüße jetzt am Telefon Lutz Hampel, der aus dem Dreiländereck anruft. Schönen guten Morgen, Herr Hampel.
Guten Morgen, ich hoffe, Sie hören mich.
Ja, ich höre Sie ganz gut. Haben Sie auch eine Reise, die für Sie in diesem Jahr geplatzt ist?
Ja, wir hatten Ostern eine kleine Kreuzfahrt von den Kanarischen Inseln ins Mittelmeer, also bis nach Mallorca geplant, mit so kleinen Highlights wie Lissabon und Barcelona. Aber eigentlich haben wir, und es geht ja auch um den psychologischen Effekt, wir hatten die geistig im Februar schon gestrichen, weil es war absehbar, wo wir reinrutschen und wo wir es machen. Und dann ging es einfach darum, wie gehe ich damit um? Ja, natürlich kann man jetzt jammern, das Geld ist bezahlt und ich will mein Geld wieder haben, aber darum ging es jetzt erstmal nicht. Das müssen andere zwingend anders sehen. Ja, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was haben wir gemacht? Wir haben diese Reise letztendlich gemacht, virtuell.
Virtuell? Ja. Wie kann man sich das vorstellen?
Na, ich hatte die Tickets, hatte den kompletten Reiseverlauf, wusste genau, wann ich wo bin. Theoretisch, das ist ja bei Kreuzfahrten so. Also habe ich immer jeden Tag pünktlich meinen Status, zum Beispiel in einem der großen Messenger-Dienste, ich will ihn jetzt nicht wiederholen, geändert, habe da schön Bilderchen reingestellt, einen Teil der Orte kannten wir, habe immer was dazu geschrieben, habe mir in den Reiseführer reingelesen, habe da was dazu geschrieben und habe im Prinzip die Reise halbwegs versucht, virtuell zu verarbeiten. Darum geht es ja letztendlich auch. Ja? Es ging einfach um den Umgang damit. Mhm. Ja, es geht um Geld. Ich kann den Mann von eben auch komplett verstehen. Ja. Aber wir müssen jetzt auch im Nachgang überlegen, ob wir jetzt einen Druck ausüben, dass wir alle unbedingt in den Sommerferien ans Mittelmeer müssen und uns wieder irgendwo durch die Welt jetten. Es geht einfach darum, damit umzugehen. Wie werde ich auch meinen Urlaub absolvieren? Ich kann jeden verstehen, der in irgendeinem Neubau mitten in der Stadt wohnt, wo er gar keinen Freigang und keine Luft hat und keine Luft zum Atmen. Aber man muss mal hinterfragen, warum ist das so und auf wen muss ich Rücksicht nehmen? Und das ist das Entscheidende dabei.
Das heißt, Sie haben im Geiste Ihre kleine Kreuzfahrt trotzdem unternehmen können. Ist der Plan dann da, dass Sie sagen, vielleicht mache ich es dann nächstes Jahr tatsächlich?
Wir haben uns beide dazu entschlossen, so sind wir auch mit unserem Reisebüro verblieben, weil denen geht es richtig schlecht, das muss man gleich dazu sagen, denen geht es viel schlechter als uns allen. Wir haben im Geiste gesagt, ja, wir machen diese Reise. Ob wir sie jetzt gleich nächstes Jahr machen, das hängt natürlich von Impfstoff und Ähnliches ab. Aber wir werden genau diese Reise machen, weil wir uns darauf auch gefreut haben. Wir haben sie jetzt virtuell absolviert. Alle haben sich amüsiert und gefreut, weil sie in der Hochzeit des Lockdown eben ein paar andere Bilder im Status gesehen haben. Nicht irgendwelche dummen Sprüche zu Corona, sondern sie haben es konnte jeder teilhaben, wie gehen wir damit um, und jeder hat sich gefreut. Ich habe nur positive Kommentare darauf gekriegt.
Und vielleicht gehen Sie dann auch besser vorbereitet wieder in die nächste Reise, wo Sie schon virtuell so viel vorgelegt haben.
Das kommt noch dazu. Ich habe mir dann auch von Freunden und Bekannten, die jetzt zum Beispiel in Lissabon und Barcelona schon waren, Bilder organisiert, die ich damit dazustellen konnte. Ja, habe ein bisschen was dazu geschrieben, habe im Reiseführer rumgelesen. Alles gut, wir machen genau diese Reise, und ich buche diese Reise auch ganz bewusst nicht im Internet. Und da kann ich nur jeden zu auffordern, sondern im Reisebüro. Ja, ich habe zwar mein Geld noch nicht wieder, aber es ist mir schon egal erstmal, das kommt irgendwann. Ich brauche es jetzt nicht, andere müssen das zwingend anders sehen, ja. Aber wir buchen diese Reise und ganz bewusst auch im Internet und ganz bewusst im Reisebüro, nicht im Internet, weil diese Menschen brauchen unsere Hilfe.
Ganz herzlichen Dank, Herr Hampel, dass Sie uns hier geschildert haben, wie kreativ und auch solidarisch Sie mit diesem geplatzten Traum umgegangen sind. Vielleicht auch eine Anregung für viele Hörerinnen und Hörer. Wir haben hier eine Frage von einer Hörerin an Professor Bandelow, unseren Psychologen und Psychiater. Herr Bandelow, wie schafft man es denn, mit schwerwiegenden Enttäuschungen umzugehen, fragt eine Hörerin aus München. Wenn alles kaputt ist, wenn die Pläne zunichte sind, alles wehtut und man sich völlig hilflos fühlt, wie kommt man da wieder raus?
Ja, das Wichtige ist, dass man sich sagt, wenn das jetzt dieses Jahr nicht gelaufen ist, kann das nächstes Jahr laufen. Gut, manche Sachen sind unwiederbringlich weg. Aber man muss eben auch sich sagen, es gibt vielleicht andere schöne Dinge im Leben, die man stattdessen machen kann. Vielleicht sogar schöner, als was man eigentlich geplant hatte. Und muss ich sagen, dass das nur ein kurzer Ausschnitt in einem langen Leben ist, der nicht so gut gelaufen ist. Es gibt ja auch Leute, die haben dann vielleicht einen Unfall gehabt und konnten dann auch 6 Monate nichts machen, weil sie im Krankenhaus gelegen sind. Die müssen ja auch damit fertig werden. Und jetzt ist es aber so, dass das Kollektiv das ganze Land betroffen hat. Und das macht hier komischerweise einen positiven Effekt. Denn die Leute, die jetzt, sagen wir mal, allein einen Unfall erlitten haben, verkraften solche Traumata nicht so gut wie Leute, die in einer großen, sagen wir mal, in einer Katastrophe sind, wo dann alle betroffen sind. Dann sehen alle Menschen, ja, ich bin nicht der Einzige, und andere haben viel schlimmere Probleme. Also geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man sich dann auch. Und kann das besser damit umgehen, als wenn man nur selber einzeln davon betroffen ist.
Ja, sonst macht man sich möglicherweise Vorwürfe, man war zu unvorsichtig, man hat vielleicht selber einen Teil an Schuld damit, dass es so gekommen ist, und jetzt haben alle die gleichen Voraussetzungen.
Ja, genau. Aber nicht nur das, sondern einfach auch, wenn man sieht, dass viele andere Leute viel schwerere Schicksale haben, durch die gleichen Probleme, dann tröstet einen das in gewisser Weise, und man braucht sich auch gar nicht bei anderen Leuten zu beklagen, weil die anderen Leute ja auch keine Klagen mehr hören wollen, weil sie selber betroffen sind, nicht? Also das hat fast einen positiven Effekt. Man sieht das nicht nur bei diesem Virus, sondern auch, sagen wir mal, bei anderen großen Katastrophen wie Erdbeben, wo sehr viele Menschen sehr schwer betroffen sind, Angehörige verloren haben. Da sieht man auch genau diesen gleichen Effekt, dass dann weniger Leute posttraumatische Belastungsstörungen haben, als wenn es Einzelschicksale sind.
Das war vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass man so die Relationen im Blick behält, auch guckt, wo steht man, wie gravierend ist der Traum, der geplatzt ist. Und da gibt es natürlich Unterschiede, die wir auch in dieser Sendung gehört haben. Jetzt am Telefon begrüße ich Alexander Wiczercik, Gewinner der Goldmedaille bei den Judo-Weltmeisterschaften in Budapest 2017 und der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in Baku 2018. Herr Wiczercik, mussten Sie auch einen Traum aufgeben, jetzt durch abgesagte Meisterschaften 2020?
Ja, erstmal hallo. Also klar, die Olympischen Spielen sollten eigentlich dieses Jahr in Japan stattfinden, also im Jahr 2020. Und jetzt wurden die verschoben auf 2021. Und da ist natürlich erstmal ein Traum geplatzt, aber der wurde eigentlich verschoben, ne? Also im ersten Augenblick scheint es natürlich immer ganz, ganz, ganz krass zu sein. Ist es im Endeffekt gar nicht, weil es dann einfach auf ein Jahr verschoben wird. Also 2021 findet ja die Olympischen Spiele statt. Und da muss man natürlich sich erstmal die Ziele neu definieren. Und die sind ja nicht weg. Also 2021, wenn die Motivation da ist, dann sind die Olympischen Spiele auch da.
Genau. Wir haben vorhin ja schon am Anfang der Sendung Thomas Röhler gehört, den Olympiasieger im Speerwurf 2016, der auch versucht, ja sein Training darauf abzustimmen, jetzt alles ein Jahr länger sich dran zu halten. War es für Sie ganz klar, 2020 treten Sie an und jetzt ist alles verändert mit 2021? Oder wie klar war Ihre Perspektive vor Corona?
Also ich war qualifiziert für die Olympischen Spiele, aber auch ein anderer Athlet bis 81 Kilogramm war qualifiziert. Und der Verband hat dann Ende Februar entschieden, dass der andere fahren soll. Also dass ich, sag ich mal, nur Nachrücker bin für die Olympischen Spiele. Und als dann gesagt wurde, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden, war das für mich eher ein Riesenglück. Also Das war schon wirklich, wirklich für mich, wie für andere war das wahrscheinlich ganz schlimm. Für mich war das eigentlich ein Riesenglück, weil ich sehe jetzt eine neue Chance, mich dann auch für die Olympischen Spiele fürs nächste Jahr nicht so zu qualifizieren, sondern dass mein Verband mich auch dahin schickt. Und jetzt muss ich einfach nur abwarten, bis die nächsten Turniere stattfinden und damit ich halt genug Punkte sammle.
Da drücken wir die Daumen. Also es kann auch positiv ausgehen. Auch Corona kann Perspektiven neu justieren. In Ihrem Fall, Herr Wiczerczak, treten Sie an und trainieren jetzt mit etwas mehr Zeit für Tokio 2021. Da ganz drücken wir Ihnen die Daumen. Ganz herzlichen Dank, dass wir darüber sprechen können. Und jetzt am Telefon ist Johannes Franz aus München. Schönen guten Tag, Herr Franz.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Herr Franz, Sie haben auch einen Plan, der durchkreuzt wurde?
Ja, genau. Bei uns ist es so, also wir haben uns entschieden für eine Auslandsadoption aus Thailand und sind da eigentlich schon relativ weit gekommen. Also wir haben schon den Kindervorschlag, eine Tochter. Und im Normalfall ist es so, dass man so, wenn das Kind 2 Jahre alt ist, auch dorthin fliegt und holt es ab. Und es wäre bei uns so der Zeitraum irgendwo im Spätsommer diesen Jahres. Und jetzt ist es aber so, dass natürlich sämtliche Länder eine Einreisebeschränkung haben und wir natürlich jetzt ein bisschen im Ungewissen sind, ob wir dort überhaupt hin können.
Das heißt, Sie haben sich schon sehr lange darauf vorbereitet, dass Sie möglicherweise ja demnächst ein Adoptivkind haben.
Genau so ist es. Also wir arbeiten an dem ganzen Prozess seit Anfang 2018 und das läuft dann so, man reicht da relativ viele Unterlagen ein und wartet dann natürlich auch eine Zeit lang, Wartezeit und bekommt dann irgendwann einen Kindervorschlag. Man hat dann so gewisse Erfahrungswerte, wann man denn ungefähr hinfliegen würde, also wenn das Kind so 2 Jahre alt ist. Und ich denke, wir werden halt wahrscheinlich auf jeden Fall einen Zeitverzug haben dieses Jahr.
Was macht das mit Ihnen und Ihrer Frau?
Ja klar, es ist erstmal ungewiss und vor allem, man denkt natürlich immer darüber nach, so Kinder, die lernen natürlich in so einem jungen Alter viel, viel mehr. Wir haben auch irgendwo die sprachliche Barriere in dem Ganzen und wir denken natürlich schon viel darüber nach, weil wir einfach wertvolle Zeit verlieren.
Ja, ich gebe das mal weiter an Herrn Bandelow. Wie würden Sie jetzt, Herrn Franz, wer hat ja gerade die Situation beschrieben, gibt es etwas, wo man sagen kann, wie kann man mit so einer schwierigen Situation umgehen?
Ja, ich denke, dass sie ein bisschen Zeit vergehen wird und dass dann wieder die Reise möglich ist. Natürlich verzögert sich jetzt alles Mögliche und man weiß auch nicht, wie lang es noch dauert, bis man nach Thailand fliegen kann. Und auch wieder wichtig ist ja auch, dass man wieder zurückkommt. Aber man muss sich einfach sagen, ja, das ist ein relativ kurzer Zeitraum über ein ganzes Leben gesehen. Und das kann ja alles noch gut ausgehen, die Geschichte, denke ich mal, sich da jemand abzuholen. Und das muss möglicherweise noch erstmal offiziell alles bestätigt werden durch unser Bundesaußenministerium. Aber ich sehe das jetzt schon nach den neuesten Nachrichten, dass es nicht mehr lange dauern kann, dass man vielleicht auch wieder nach Thailand fahren kann.
Mhm. Das heißt, vielleicht gibt es die Möglichkeiten. Herr Franz, wie trösten Sie sich über diese Zeit hinweg oder wie gehen Sie damit um, wo Sie diese Ungewissheit jetzt haben?
Ja gut, also es ist so, man muss einfach relativ viel sich auch mit anderen Dingen erstmal beschäftigen. Es hilft ja nichts. Also es sind ja auch noch so Sachen, wir sind gerade auf Wohnungssuche zum Beispiel und das lenkt schon ab. Es lenkt schon irgendwo ab. Also man kann dann schon andere Sachen auch machen. Und ich denke, es gibt natürlich jetzt gerade in der Situation Schicksale, wo es die Leute viel, viel härter getroffen hat. Mhm. Also wir haben ja immerhin irgendwo die Gewissheit, dass es irgendwann passieren wird. Also wir sehen das schon so ähnlich, dass es wahrscheinlich in absehbarer Zeit dann wieder möglich sein wird. Und es war natürlich erstmal ein bisschen ein Schock, das Ganze. Mhm. Aber man kann das schon verdauen. Also es geht.
Wir drücken die Daumen, Herr Franz, dass der Tag kommen wird, wo Sie dann Ihre Adoptivtochter bekommen und ja, nach Thailand kommen können und ja für Sie auch eine neue Lebensperspektive wahrscheinlich dann in Kraft tritt. Ja. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und es geht so ein bisschen in die Richtung auch, wir haben das eben gehört, wir müssten warten, bis das Außenministerium sagt, wann sind welche Grenzen wieder offen. Eine Hörerin schrieb uns auch, wir versuchen auch das Beste zu machen, wenn Kitas geschlossen sind. Aber was sie verzweifeln lässt, auch bei beruflichen Ungewissheiten, wie kann man mit dieser Situation der Machtlosigkeit umgehen angesichts dieser Unwägbarkeiten? Herr Bandelow, haben Sie da ein Rezept oder einen Hinweis?
Ja, das ist im Moment sowieso so, dass viele Menschen einfach verunsichert sind, weil keiner einem sagen kann, wo es lang geht. Wir sehen die Politiker, die Virologen, die dann sich teilweise widersprechen. Und das führt bei vielen Menschen zu einer Verunsicherung, was zum Beispiel auch sich äußert nachher in Verschwörungstheorien. Das ist so ein ganz typischer Effekt, der dann eintritt, wenn sehr viele Menschen denken, dass sie da oben nicht mehr wissen, wo es lang geht. Dabei muss man einfach lernen, so mit Unsicherheiten leben zu können. Und das ist jetzt im Moment tatsächlich auch so. Wir müssen lernen, mit Wahrscheinlichkeiten und Unsicherheiten umgehen zu können, weil auch die Wissenschaftler lernen ja immer dazu und haben manche Sachen auch völlig negativistisch schon gesehen, noch vor 4 Wochen. Und jetzt sieht es doch wieder positiver aus an vielen Stellen. Das ändert sich also ständig, das ist ständig im Wandel. Und ich denke, da müssen wir jetzt im Moment umgehen können. Viele Leute wollen einfach so immer so eine klare Vorstellung und hoffen, dass die da oben, also die Regierung oder die Wissenschaftler, immer einen genauen Plan haben, was sie aber auch gar nicht haben können, weil auch das Virus so neu für sie war, dass sie das eben nicht in vollem Ausmaß beurteilen konnten.
Braucht man natürlich eine gewisse Gelassenheit und ja, um da mit diesen Unwägbarkeiten umzugehen. Das ist, glaube ich, rübergekommen. Wir haben auch noch viele Reaktionen von Hörerinnen. Die schreibt uns eine Hörerin aus Bad Homburg einen chinesischen Spruch. Weißt du, ob es ein Unglück ist? Das hilft vielleicht bei der Weltbewältigung. Vielleicht läuft das Leben ab jetzt in eine ganz andere Richtung. Es kann vielleicht auch eine Chance sein. Und eine weitere Hörerin, Wiebke Weiland aus Hildesheim, hat uns geschrieben, geplatzte Pläne und Träume sind nicht nur traurig, sondern können auch eine Chance sein, seine Pläne noch einmal zu überdenken und sich zu fragen, ob man das wirklich so möchte. Man kann auch Alternativen entwickeln, die unter Umständen sogar besser sind als das ursprünglich Geplante und Erträumte. Man sollte die Gefühle der Trauer und Enttäuschung einerseits zulassen, aber dann auch wieder nach vorne schauen und kreativ sein. Herr Bandelow, würden Sie das unterschreiben so?
Ja, ich denke, Fantasie, Kreativität sind im Moment gefragt und ich fand das eigentlich ein ganz gutes Wort der Hörerin, die das vielen Leuten also schon einen Hinweis für ihre zukünftigen Pläne geben kann und denke ich, das kann man einfach so unterschreiben.
Ja, ich danke allen Expertinnen, Ihnen, Herrn Bandelow und auch allen anderen Hörerinnen und Hörer, die uns erzählt haben von ihren vielen geplatzten Träumen, von dem Hoffnungsschimmer, aber auch von diesem schwierigen Aushalten, wie man mit so einer Situation klarkommt. Denn das ist wirklich nicht einfach und möglicherweise werden viele Reisen jetzt doch wieder getan. Und es gibt auch wieder Hörer, die sagen, wir haben uns jetzt neue Ziele vorgenommen. Jetzt gibt es eine erholsame Tour durch die Schweizer Berge. Wir jammern ja alle auf sehr hohem Niveau und wir haben alle ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Das hat Frau Massam aus Karlsruhe uns noch gemeldet. Ja, ich möchte in diesem Sinne ja vielleicht enden mit einem Zitat von John Lennon. Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Lassen Sie sich also nicht ermutigen. Ihnen noch einen schönen Tag, wünscht Dörte Hinrichs.